Also der Kinderwunsch, der war bei mir und mir immer klar, 2, 3 Kinder müssen es werden. Mit der Diagnose war es dann natürlich schon so, dass man sich auch im Klaren sein muss. Ich habe diese Krankheit, ich bin Träger von diesem Defekt und zu 50% werde ich diesen Defekt meinem Kind mitgeben.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Er hat ein ziemlich großes Herz und wenn du da einmal drinnen bist, reißt er für dich Bäume aus und ist dir ein treuer Mensch, der dir zur Seite steht. Er ist loyal, sportlich fit, kann gut reden und bestimmt auch ganz gut verkaufen. Er packt an und hat eine Tiefe in sich, über die man nie einfach so hinweggehen sollte. Ganz im Gegenteil, wenn er spricht, nutze die Gelegenheit und höre ihm zu. Hallo David.
Hallo Tirza.
Wie schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon vorher per E-Mail geschrieben. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. David, du hast dir als dein Lieblingsgetränk eine Coca-Cola Zero gewünscht und die Tabea bringt sie dir hier.
Vielen Dank.
Boah, lass es mal zischen vorm Mikro.
Jetzt muss es auch funktionieren.
Yay! Coca-Cola Zero, also Zero gleich ohne Zucker. Wählst du diese Variante, weil sie dir schmeckt? Oder weil du auf deine Ernährung zum Beispiel wenig Zucker achtest?
Sowohl als auch. Also zum einen finde ich, schmeckt es angenehmer, weil es nicht ganz so süß ist. Mhm. Und zum anderen ist es auch einfach was anderes als Wasser oder Milch. Und dementsprechend einfach mal eine schöne Abwechslung. Darf auch mal sein.
Ja, cool. Ja, greif zu, ne? Ich mag das. Sogar jetzt hier auch in so einer Glasflasche, in so einer kleinen. Hat Stil.
Ja, ist mega. Freue ich mich.
Also, greif zu. Hast du eine Ahnung, in welchem Jahr Coca-Cola Zero das erste Mal rausgekommen ist?
Vor Coca-Cola Light oder nach Coca-Cola Light?
Das kann ich dir nicht sagen, da habe ich keine Ahnung von. Wann ist denn Coca-Cola Light rausgekommen?
Ich glaube Ende der 90er.
Okay, dann ist Coca-Cola Zero tatsächlich später, laut Google, 2005.
Ja.
Das allererste Mal auf den Markt gekommen. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Markt, europäisch, amerikanisch.
Und weißt du warum?
Nee.
Weil Light die Variante für die Frauen war, weil die laut der Marktforschung von den Frauen lieber getrunken wurde. Und Zero, obwohl es exakt dasselbe ist, mehr für die Männer war und dementsprechend dann nochmal vom Marketing eingeführt wurde.
Ey, krass.
Und das klappt, offensichtlich.
Ja, und auch sehr lange jetzt, seit 20 Jahren.
Ja, ja.
Ey, krass, was du weißt. Einmal Verkäufer, immer Verkäufer. Nee, krass, cool. 2005, wie alt warst du da?
9.
9 Jahre jung.
Kurz vor der WM zu Hause im eigenen Land.
Ja, 2006. Ja, ja. Stimmt. Sommermärchen.
Ja, traumhaft.
9 Jahre, da warst du jung. Heute bist du immer noch jung.
Ja, kommt auf die Perspektive an, aber...
Ja, wie alt bist du denn heute?
29 geworden vor 2 Wochen. Also der 30. ist schon quasi, guckt um die Ecke und ist nächstes Jahr dann fällig.
Ja, voll im Fokus.
Ne? Absolut.
Du bist verheiratet, glücklich verheiratet, ganz frischer, junger Familienpapi, Papa. Mhm,
genau.
Und auf den ersten Blick würde man sagen, Bilderbuch. Jung, attraktiv, mitten im Leben stehend, aber das Leben ist meistens kein Bilderbuch. Magst du mal erzählen?
Ja, also grundsätzlich stimmt, wenn man so erzählen würde, dann hört sich das irgendwie alles ganz schön an.
Mhm.
Es fühlt sich trotzdem an wie im Bilderbuch, weil es einfach, ja, ich sag mal, die Sachen, wo es auf ankommt im Leben, die ich irgendwie ja, für dich dankbar sein kann, die habe ich. Und dementsprechend, ja, bin ich da auch einfach sehr, sehr dankbar für das, was gerade so ist. Trotzdem ist es aber eben auch so, dass wir genetisch in der Familie eine Genmutation haben, die vor, hattest du selber in Erfahrung gebracht, 3 Jahren
bei
meiner,
Jahren.
Genau, vor 3 Jahren bei meiner Mama diagnostiziert wurde. Die hatte das diagnostiziert bekommen, weil bei der Oma das aufgetreten ist.
Mhm.
Und dementsprechend hatte ich dann die Möglichkeit, das Ganze nochmal irgendwie in Erfahrung zu bringen, ob ich auch betroffen bin oder nicht, weil das eine Erbkrankheit ist, die eben zu 50% auch übertragbar ist und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit schon bei 50% gelegen hat.
Ja, wie heißt die Erkrankung korrekt?
Die nennt sich Chorea Huntington. Mhm. Ja, leitet sich eben ab von dem Haupt, von der Hauptsymptomatik, dem Huntington. Mhm. Und das ist der Fachbegriff, genau.
Ja. Was kann man sich medizinisch drunter vorstellen?
Einfach gesagt ist es so, dass bei Chorea Huntington das Gehirn irgendwann anfängt, ein Eiweiß zu produzieren.
Ja.
Und dieses Eiweiß das Gehirn nach und nach vergiftet. Das bedeutet, dass die Gehirnzellen irgendwann, also das Gehirn ist ja ein Muskel, der auch immer neu erneuert wird und erneuert wird und erneuert wird. Und irgendwann im Laufe des Lebens ist es dann so, dass dieses Eiweiß zu viel produziert wird.
Mhm.
Und dann anfängt die Gehirnzellen zu vergiften, dass sie sich nicht mehr erneuern können. Und das Ganze beginnt im Stammhirn und in dem Bereich, der für kognitive Bewegung, für Emotionen, für Antrieb, für Motivation zuständig ist. Und daher kommt eben auch dieser ganz typische Verlauf und auch diese Symptomatik, dass es eben mit Huntington in Verbindung gebracht wird, weil das zur Folge hat, oder die ersten Symptome sind, dass man körperlich Ausfallerscheinungen bekommt, dass die Bewegungen unkontrollierter werden, dass die Motivation nachlässt. Oftmals oder eigentlich immer treten irgendwann im Laufe der Jahre Depressionen auf.
Mhm.
So, dass man da schon sagen kann, am Ende des Tages, ja, ist das Gehirn so weit zerfressen, dass man eigentlich nicht mehr wirklich als der Mensch, der man mal gewesen ist, existiert, sondern eben nur noch das, was irgendwie da ist und übrig bleibt. Ja, und die Krankheit wird irgendwann auftreten. Das ist keine Krankheit, die jetzt mit Diagnose sofort aktiv ist,
ja,
sondern eben im Laufe des Lebens irgendwann auftritt. In der Regel sagt man so zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr. Und wenn es dann einmal losgegangen ist, dann spricht man so von 15 Jahren, die es dauert, bis das Gehirn dann irgendwann dem Körper so viel Entscheidungsfreiheit nimmt, dass der Körper irgendwann keine Chance mehr hat, damit zu leben und dementsprechend nach ungefähr 15 Jahren auch schlussendlich zum Tod führt.
Das heißt, die Prognose ist, dass es zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auftreten kann, also die ersten Symptome auftreten können.
So ist die Diagnose, so sind die Erfahrungswerte,
ja,
aber auch da muss man sagen, wenn man sich meine Mama anguckt, die ist jetzt 55 geworden. Ich überlege gerade, ist das richtig? Baujahr 70, 55 geworden. Und die ist noch sehr gut dran.
Mhm.
Also zu sagen, jetzt kerngesund, das wäre Quatsch. Aber schon, dass man sagen muss, das ist schon ein milder Verlauf. Und das gibt auch schon Hoffnung, dass eben nicht das, was zwingend bei Google steht, auch das ist, was irgendwie das eigene Leben betrifft.
Mhm.
Und dementsprechend, ja, habe ich schon irgendwo noch die Hoffnung, dass es vielleicht dann nicht unbedingt mit 55 schon vorbei ist.
Das heißt, vor 3 Jahren hat deine Mutter die Diagnose bekommen.
Genau.
Und dann, deine Mutter hat, du hast doch Geschwister?
Genau.
Wie viele? Zwei Geschwister.
Zwei große kleine Schwestern.
Und eine große, besondere kleine Schwester ist die Lisa, die wahrscheinlich einige von uns auch alle hier kennen. Und dann hattest du die Wahl als Kind zu entscheiden, möchtest du dich auch testen lassen oder eben nicht?
Genau.
Wie war die Situation? Also welche Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn man, also erstmal erfährt man, dass die Mama daran erkrankt ist, also dass die Diagnose da ist. Und dann kommt man so für sich zu der Frage, krass, möchte ich das wissen, möchte ich es nicht wissen? Was bedeutet das für mich? Wie war das für dich?
Im ersten Moment ist es natürlich ein Schock, wenn man da irgendwie zum Essen bei den Eltern oder bei meiner Mama und meinem Stiefvater eingeladen ist und dann heißt es irgendwann, ja übrigens, wir müssen da noch über ein Thema mit euch sprechen. Meine Mama ist immer ganz humorvoll und versucht das irgendwie alles bestmöglich mit guter Laune zu verpacken. Und ich weiß noch genau, da hieß es nämlich eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht. Die gute war, wir haben irgendwie geerbt und haben irgendwie 2.000 Euro geschenkt bekommen. Und dann so im Nebensatz mehr oder weniger, ja, blöde Nachricht, ich habe leider einen Gendefekt, noch blöde Nachricht, du wahrscheinlich auch. Oder zu 50%.
Ja.
Eben auch. Im ersten Moment ist es natürlich ein wow, okay, wie geht man jetzt damit um? Im zweiten Moment war es aber auch schon, dass ich zu dem Zeitpunkt eben auch schon 27 war oder 26 und auch schon irgendwie das ein oder andere Mal verarbeitet habe und erlebt habe.
Ja.
Von daher hat mich das jetzt nicht so aus der Bahn geworfen, sondern eher nochmal ein Ansporn gegeben nach dem Motto, jetzt erst recht. Und wir haben in der Vergangenheit echt viel irgendwie zusammen geschafft. Sowohl als Familie, was nicht irgendwie alles immer so bilderbuchmäßig war, wie es jetzt von außen betrachtet vielleicht aussieht. Und zum anderen auch meine Mama und ich im Persönlichen sind da auch irgendwie schon durch viele Sachen zusammen durchgegangen. Und deswegen war so der erste Moment, was eine Scheiße. Und der zweite Moment, komm, dann jetzt erst recht.
Jetzt erst recht?
Jetzt erst recht, das packen wir auch noch.
Okay.
Und weiter geht's.
Okay, okay. Und die Entscheidung dann, dass du dich testen lässt, stand die dann in dem Moment schon fest? Also gehört das mit dazu zu dem jetzt erst recht?
Tatsächlich würde ich fast sagen, ja. Im Nachhinein gab es viele Stimmen, die sagten, wie, du hast dich testen lassen, ich hätte das ja im Leben nicht gemacht und ja, bist du dir denn wirklich sicher und willst du das wirklich? Wo ich im Nachhinein auch dachte, ja, man kann es ja auch anders sehen. Aber für mich war relativ schnell klar, ich möchte Familie haben. Ich will unbedingt Familienvater sein. Meine jetzige Frau, die Miri, die kenne ich seit mittlerweile 15 Jahren. Und dementsprechend habe ich da von Anfang an eine gewisse Verantwortung einfach auch gefühlt, dass wenn ich irgendwie der verantwortungsvolle Vater und Ehemann sein will, muss ich ja irgendwo auch die Sicherheit haben, auch wenn es eine blöde Diagnose ist, dann trotzdem bestmöglich damit arbeiten und leben zu können und eben nicht die Augen zu machen, irgendwann die Augen aufmachen und denken, ah, hättest du doch mal das gemacht oder hättest du das gemacht. Von dem her war das für mich tatsächlich relativ schnell klar, dass ich da auch ja einfach wissen will, womit ich leben muss und auch eben entsprechend die Vorsorge treffen, was da irgendwie Sinn macht und ja, welche Schritte da die nächsten sind.
Und Miri, deine Frau, stand da von Anfang an dir so zur Seite, auch in deinem Fokus, in deinem Blick?
Absolut. Ja. Also da muss man sagen, eben dadurch, dass wir uns seit 15 Jahren kennen, war für Miri, glaube ich, stellte sich die Frage auch nicht, lässt er sich testen oder nicht, weil sie mich vom Typ her natürlich auch kennt und auch weiß, dass ich immer eine Sicherheit brauche. Und ob das eine positive Sicherheit ist oder eine negative Sicherheit, ist eigentlich zweitrangig. So wichtig ist, dass ich weiß, damit muss ich arbeiten, das ist der Stand der Dinge und von dem Stand der Dinge kann man halt ganz anders wieder agieren und das war Miri eigentlich auch schon klar. Ich glaube, dass sie es vielleicht sogar anders entschieden hätte oder da nicht ganz so überzeugt war, wie ich es war, aber da sind wir auch in 15 Jahren jetzt ja so ein Team geworden, dass da klar war, egal wie ich mich entscheide. Und auch da schon klar war, egal was da rauskommt, dass die Frau an meiner Seite ist und dass die Frau auch an meiner Seite bleiben wird, wie die Diagnose ausfällt.
Wie läuft sowas praktisch ab? Also man geht ja nicht zum Hausarzt, bekommt Blut abgenommen und dann telefonisch das Ergebnis mitgeteilt. Wie ging es dann weiter?
Tatsächlich hat das einen riesen Rattenschwanz mit sich mitgezogen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil wir über Humanmedizin sprechen. Das heißt, da geht es immer um Gene und um Genwissenschaften. Das Ganze ist sowieso schon hochwissenschaftlich. Dann reden wir darüber, dass es eine Krankheit ist, für die es keine Heilung gibt. Das heißt, ja, mit Bekanntgabe der Diagnose kennt man mehr oder weniger sein Todesurteil. Und für die Art von Krankheiten und für die Art von Diagnosen gibt es gewisse Zeiten, die eingehalten werden müssen. Man muss ein Erstgespräch führen, man muss ein Zweitgespräch führen. Nach dem Zweitgespräch sind es nochmal, ich meine 6 Wochen ungefähr, bis man dann überhaupt die Blutabnahme durchführen kann. Dann dauert es wieder, ich glaube, das waren auch nochmal 2 Monate, bis die Ergebnisse dann da sind. Die müssen doppelt und dreifach verifiziert werden, damit da eben auf keinen Fall irgendwie ein falsches Testergebnis kommt. Und dann irgendwann hat man dann beim Professor Dr. Tralala den finalen Termin, wo es dann wirklich nur noch geht, hier schwarz oder weiß.
Und bei dir kam raus?
Bei mir kam raus schwarz. In dem Sinne positiv, was negativ ist. In derselben Stärke, in derselben Intensität, wie es bei meiner Mama diagnostiziert wurde. Und dementsprechend war es dann klar, dass es der Weg ist, der für mich vorgezeichnet ist.
Also erstmal total die lange Wartezeit und auch Ungewissheit. Dann hast du die Klarheit, was dir ja auch wichtig war, um irgendwie das anzupacken, was auch immer. Und dann, du hast gerade beschrieben, der Weg, der dir vorgezeichnet ist. Also was ging dir durch den Kopf? Wie waren deine Emotionen? Wie war der Moment?
Im ersten Moment so paradox wie das klingen mag, war sogar Erleichterung. Erleichterung im Sinne von, wie es früher bei einer schlechten Klausur war. Wo du wusstest, ah, ich habe eigentlich voll verkackt, das wird sehr wahrscheinlich eine 5 oder eine 6 werden. Und dann bekommst du die 5 oder 6 und trotzdem geht es dir besser als davor. Weil du einfach die Gewissheit hast, weil du diese Angst vor der Erkenntnis so groß ist, dass ich da einfach wirklich für diesen Moment dankbar war. Okay, jetzt weißt du es, jetzt ist das Warten vorbei, du hast Klarheit. Und mit dem, was du jetzt weißt, kannst du eben in die Zukunft gucken. Du musst nicht mehr warten, musst nicht irgendwie denken, ja, passiert was, passiert nichts. Und dementsprechend war der erste Moment, die erste Emotion war wirklich Dankbarkeit und Erleichterung. So blöd wie es klingt, dass das Ergebnis dann einfach da ist.
Wow, im ersten Moment und die nächsten Tage, Wochen und Monate?
Dann wurde es schwerer.
Ja.
Was ja auch ja total logisch ist. Dann haben wir halt angefangen zu überlegen, was bedeutet das für uns als Familie? Was bedeutet das für Miri und mich? Miri war von Anfang an bei jedem Termin immer dabei, auch bei der Diagnosestellung am Ende. Und für sie stellte sich die Frage eigentlich überhaupt nicht nach der gemeinsamen Zukunft. Trotzdem muss man auch da sagen, nach der Diagnose dachte ich so, ja, ich habe mich zwar letztes Jahr verlobt, aber vielleicht frage ich nochmal nach, ob sie denn auch wirklich sich bewusst ist, was das alles bedeutet. Weil da muss man sagen, gerade so eine Diagnose, wo es dann auch in Emotionen, in Motivation, in Antriebslosigkeit, in Depression enden kann, da ist das direkte Umfeld maximal beteiligt. Und tatsächlich, also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn ich schlechte Laune habe, dann ist das so mein Ding. Für den Partner ist es aber in dem Moment noch viel schlimmer und viel schwieriger. Und auch da muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie bis 65 arbeiten werde, die ist bei quasi null. Und auch da heißt es, dass Miri sich jetzt schon im Klaren sein muss, dass wir da irgendwann finanziell wirklich gut vorbereitet sein müssen. Und dann dachte ich mir, fragst du doch mal nach, ob die Verlobung denn noch steht.
Ja.
Ich glaube, ich habe sie selten so entgeistert gesehen, was für mich dann wieder ein total schönes Gefühl war, weil sich die Frage für sie halt überhaupt nicht gestellt hat. Und das war dann schon nochmal für mich, okay, ich bin nicht alleine. Meine Frau bleibt bei mir, meine Frau wird auch dann ein Jahr später meine Frau. Und das war für mich schon mal eine große, große Sicherheit, um da einfach auch zu wissen, nicht alleine zu sein.
Wow, und dass sich nichts geändert hat. Sie sieht dich nicht anders durch die Klarheit oder Tatsache. Was bedeutet diese Diagnose Chorea Huntington für dich praktisch im Alltag? Das ist ja jetzt 3 Jahre her. Mhm. 3 Jahre ist ja nix. Aber es ist eine gewisse Zeit, die schon vergangen ist nach der Erstdiagnose. Mhm.
Grundsätzlich bedeutet das für mich, dass ich vorsorgen muss. Vorsorgen bei Chorea Huntington ist, wie gesagt, arbeitstechnisch, man ist nicht so lange arbeitsfähig, aller Voraussicht nach. Das heißt, man muss schauen, dass man vernünftig finanziell abgesichert ist. Da habe ich zum Glück im Vorfeld vor dieser Diagnose eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, die ich nach der Diagnose im Leben nicht mehr bekommen würde. Dementsprechend, das ist so die grobe Sicherheit, dass wenn es doch akut werden sollte, dann fallen wir nicht auf den Boden, sondern sind versicherungstechnisch schon mal zumindest notdürftig abgesichert. Gleichzeitig war Corona irgendwo für mich auch ein Segen, weil es mich dazu gezwungen hat, aufgrund von Arbeitslosigkeit, aufgrund von neuen Jobs, meine Finanzen wirklich komplett von vorne bis hinten zu durchleuchten und mich da auch aufzustellen. Dann war Corona genau in einem Alter, wo ich gerade die ersten richtigen Gehälter bekommen habe, wo ich richtig Geld verdient habe und habe da aber recht früh angefangen, meine Finanzen so zu sortieren und auch so zu investieren, dass wir da eben jetzt nicht die Welt irgendwie an der Seite haben, aber das Gefühl haben, finanziell abgesichert zu sein. Und das ist mir halt echt wichtig zu wissen, dass auch wenn ich morgen umfallen sollte, Miri und Emil nicht da stehen und nicht mehr wissen, wie sie morgen die Miete irgendwie bezahlen müssen.
Ja, du sagst gerade von eurem gemeinsamen Sohn.
Ja.
Der ist wie alt inzwischen?
1 Jahr geworden vor einer Woche.
Wow.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch noch,
vielen
nachträglich.
Dank. Vielen Dank.
Damals, als die Diagnose war, hattet ihr noch kein Kind. Inwieweit hat diese Diagnose auch Einfluss genommen auf euren Kinderwunsch?
Also der Kinderwunsch, der war bei mir und mir wirklich seitdem wir uns kennen, war eigentlich immer klar, 2, 3 Kinder müssen es werden. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Mit der Diagnose war es dann natürlich schon so, dass man sich auch im Klaren sein muss. Ich habe diese Krankheit, ich bin Träger von diesem Defekt und zu 50% werde ich diesen Defekt meinem Kind mitgeben. Und das ist nichts, was man dem Kind gerne mitgeben möchte. Wir haben darüber gesprochen, ohne dass sich die Frage, ja, ich sag mal, wirklich so krass gestellt hat, dass wir gesagt hätten, heute entscheiden wir ja oder nein. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann, also nach der Hochzeit, das war dann auch ein Jahr entsprechend nach der Diagnose, da hatte sich das alles so ein bisschen gelegt und wir waren beide, hatten das Gefühl, okay, wenn Gott möchte, dass wir Familie sind und wenn Gott möchte, dass wir einen Sohnemann oder ein kleines Mädel haben, dann soll es auch so sein. Dann haben wir geheiratet und die Pointe des Ganzen, nach 4 Wochen war der Schwangerschaftstest eben positiv, was für uns dann auch nochmal die finale Bestätigung war, dass es offensichtlich so sein soll und dass die Diagnose nicht der Grund für uns ist, zu sagen, wir verzichten auf Kinder. Ja.
Ja, David, ich muss gerade dran denken, du hast ja für dich diese Ungewissheit. Miri hat auch für dich oder ihr auch als Paar habt diese Ungewissheit. Wann bricht es aus? Bricht es aus? Wie ist die Prognose, die Diagnose? Und jetzt habt ihr euren kleinen Sohn. Das ist ja nochmal eine Ungewissheit und eine Spannung on top.
Absolut. Also da muss man auch sagen, natürlich macht man sich da im Vorfeld Gedanken. Und den Gedanken, den ich immer hatte, war, was wäre damals gewesen, wenn meine Eltern die Chance gehabt hätten zu entscheiden, wollen wir dem Kind das zumuten, mit einem Gendefekt irgendwie zu leben? Was sich ja auch bei anderen Krankheiten, die diagnostiziert werden, die Frage stellt, so ist das Kind, also ist das Leben lebenswert, ist es das nicht? Und da habe ich für mich ganz klar sagen können, ey, ich bin so, so dankbar mit allen gesundheitlichen Sachen, mit allen eher schwierigen Sachen, die irgendwie in der Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter passiert sind, bin ich so dankbar, leben zu dürfen und dieses Leben zu erfahren und sehe es als so riesen Privileg, dass ich da einfach ganz klar sagen muss, auch wenn er dieselbe Diagnose hat wie ich, wenn ich schaffe oder wenn wir es schaffen, ihm die Sichtweise aufs Leben zu geben, wie viel Grund zur Dankbarkeit wir haben und wie schön das Leben ist, wie schön das Sein ist, dann ist das Leben immer lebenswert, ob mit einer Diagnose, ohne Diagnose. Und auch da muss man ja sagen, ja, ich bin jetzt 30. Wenn es heute ausbrechen würde, wenn es so wäre, was offensichtlich heute nicht der Fall ist, ich freue mich, dann wären es immer noch 15 Jahre, dann wäre ich 45, dann hätte ich 45 Jahre gehabt, davon 30 Jahre mehr oder weniger gesund, gut und 15 Jahre, die dann schwierig sind. Aber auch die 15 Jahre, die schwierig sind, da sagt ja keiner, dass du jeden Tag einen scheiß Tag hast. Und ich glaube, dass da ganz, 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 ganz wichtig ist, wie du morgens aufstehst, wie du dein Leben lebst und wie du Dankbarkeit auch entwickelst zum Sein und zum Leben. Und wenn du das schaffst, glaube ich, dann ist so eine Diagnose eine Herausforderung, aber auch ein Reminder, morgens aufzustehen und dankbar zu sein. Und diese Dankbarkeit, wenn wir schaffen, Emil die beizubringen, dann wird er es auch mit derselben Diagnose ein super Leben haben, ein schönes Leben haben und auch dankbar sein, dass wir uns eben für ein Kind entschieden haben und eben nicht für die Kinderlosigkeit aufgrund der Diagnose.
Ja, danke echt für dein Offenlegen deiner Gedanken. Ich habe es am Anfang gesagt, also wenn David spricht, dann zieh die Gelegenheit und höre zu. Also wirklich vielen Dank. Und du sagst gerade, wenn es jetzt heute ausbrechen würde, was es augenscheinlich nicht ist, ist es so, dass du ganz bewusst oder bewusster seitdem lebst, also von Tag zu Tag? Oder was würdest du sagen, was hat sich ein bisschen auch vielleicht auch noch erweitert oder verändert in deinem Blick aufs Leben?
Das kann man absolut so sagen. Ich habe die Erfahrung machen dürfen, jetzt, manche sagen 30 ist schon ein gewisses Alter, manche sagen 30, da bist du ja gerade noch ein Frischling. Ja. Und trotzdem habe ich schon irgendwie einiges erleben dürfen. Und bei allem, wo ich echt auf die Schnauze gefallen bin und bei allem, wo ich irgendwie nicht wusste, so geht's weiter, wie geht's weiter, keine Ahnung habe, was irgendwie morgen kommt, im Nachhinein konnte ich aus allen irgendwie immer positive Sachen ziehen, die am Ende dazu geführt haben, dass der, der jetzt irgendwie hier sitzt, mit seinen Macken, mit seinen positiven Sachen, mit seinen Eigenschaften, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht das Leben leben würde, was ich eben habe. Und die Diagnose jetzt, ich sprach vorhin über die Dankbarkeit, die spielt da total mit rein, dass mir da wirklich nochmal auch klar wurde, Dankbarkeit ist nichts, was man irgendwie, ja, nicht nur dankbar sein sollte, wenn alles erfüllt ist, was man irgendwie sich gewünscht hat oder vorgestellt hat, sondern wirklich Dankbarkeit für das Sein als solches. Es gibt ein Lied von Samuel Harfs, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Kenn ihn.
Ja. Das heißt, Privileg zu sein.
Ja.
Und da heißt ein Satz, ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ja. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Und ich finde, im Alltag, da denken wir oftmals so, ja, mir geht's heute nicht gut und wenn das wäre, dann würde ich mich gut fühlen und ja, wenn morgen der Termin nicht wäre. Und bei diesem Lied werde ich immer daran erinnert, da geht's nicht drum, danke für mein perfektes Leben. Da geht's nicht drum, danke, dass ich körperlich gesund bin, sondern sei dir bewusst, dass es ein Privileg ist zu sein, das Sein als solches. Und das war auch mit der Diagnose nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt für mich, wirklich morgens aufzustehen und nicht zu überlegen, boah, wo habe ich denn heute wieder keinen Bock drauf oder was steht die Woche noch an, was mich nervt, sondern wirklich mit Sohnemann nochmal deutlich einfacher, aber morgens aufzustehen und völlig egal, ob der Rücken zwickt, was jetzt mit 30 auch öfter mal der Fall ist, oder 29.
Wollte ich gerade sagen, also noch bist du 29.
Ja, schauen wir mal, wie es mit 30 dann wird. Aber auch da einfach, sich immer bewusst zu sein, wie viele Gründe wir haben, dankbar zu sein. Und wenn du da morgens aufstehst und du siehst deinen Sohn da rumtoben, der das Leben genießt, die Sonne scheint irgendwie rein, du kannst zur Arbeit fahren, dann haben wir so viele Gründe, dankbar zu sein. Und da jetzt zu sagen, weil irgendwann mal der Zeitpunkt kommen wird, wo es schwieriger wird, ist das für mich kein Grund, den Tag heute irgendwie nicht als das zu sehen, was er ist.
Ja, David, ich bin wirklich geflasht, wie du es beschreibst, so einfach von der Dankbarkeit. Und das ist, also es kommt richtig rüber, du lebst es, ja? Also du bist dankbar, nicht? Du sprichst über Dankbarkeit, du bist dankbar, ja? Und wie schwer uns Menschen das ganz oft im Alltag auch fällt, auch ohne diese krasse Diagnose. Man würde ja denken, gerade mit dieser Diagnose hat man genug Grund, sauer zu sein und verunsichert zu sein und Vorwürfe zu machen dem Leben, wem auch immer gegenüber oder was auch immer gegenüber. Woher nimmst du diese Kraft? Woher kommt diese Dankbarkeit? Trotz oder dennoch oder gerade weil?
Ich verstehe die Frage total. Und auch da muss man wieder sagen, durch die Dinge, die irgendwie in den letzten 29 Jahren passiert sind, habe ich einfach so oft erfahren dürfen, dass auch wenn ich für mich keine Hoffnung mehr gesehen habe und für mich irgendwie der Zeitpunkt war, wo ich dachte, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein lebenswertes Leben ist, ja, dass ich da einfach gemerkt habe, okay, ich muss aber auch diese Stärke nicht haben. Ich hatte eine Zeit mit 14, da war ich so schwer depressiv, dass ich 4 Wochen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Und da erinnere ich mich sehr, 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 sehr gut an den ersten Abend. Wirklich, das war, ich lag abends im Bett, in diesem mehrstockigen Bett, in dieser Psychiatrie und irgendwie, ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Und das waren Emotionen, 14 Jahre, da hat man Testosteron, Emotionen, alles, was irgendwie dazugehört. Und ich hatte so ein Chaos und so einen Sturm in meinem Kopf. Und dann habe ich eine Karte in die Hand genommen, die meine Mama mir in den Koffer reingelegt hatte. Und auf dieser Karte war das Gleichnis mit den Spuren im Sand.
Mhm.
Kennst du das?
Also ich kenn's, aber vielleicht kennt das nicht jeder, der zuhört.
Mhm. Da geht's darum, dass ein gläubiger Mensch sein Leben Revue passieren lässt und das Ganze in einem Bild tut, wie er mit Gott zusammen am Strand spazieren geht. Und er sieht immer die Fußspuren von sich und die Fußspuren von Gott. Und dann läuft er da und alles ist schön und dann, ne, da ist das passiert und da ist das passiert und da waren schöne Zeiten und da waren dann noch 2 Fußspuren und alles war super. Und dann wurde er aber stutzig, weil er sagt, Ja, aber wie kann das denn sein? In den Zeiten, wo es richtig scheiße war, wo es richtig, wo ich nicht wusste, was irgendwie, da ist nur eine Spur. Und da fragt er Gott halt, wie das sein kann. Und da antwortet Gott ihm ganz einfach, guck mal, ich bin immer an deiner Seite, ich bin immer bei dir, wir sind da zusammen hergelaufen, aber in den Zeiten, wo es wirklich nicht mehr ging, da habe ich dich getragen. Da warst du bei mir und ich habe dich getragen und ich war für dich da. Und dieses Versprechen, das gibt er uns. Und da muss ich sagen, das war an diesem Abend, ich bin gläubig aufgewachsen, sehr gläubig, man kann sogar glaube ich sagen konservativ gläubig. Und mir war schon klar, es gibt einen Gott, 100%. So, also zu sagen, so, es hat einmal Boom gemacht und dann kommen da auf einmal irgendwelche Menschen rum, es hat für mich nie Sinn gemacht. Aber so dieses Gott erlebt, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und an diesem Abend, wo wirklich der Sturm unfassbar am Tosen war, habe ich einfach gesagt, ey, ich habe doch eh nichts zu verlieren. Und habe gesagt, ey Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du so bist, wie das da steht, dann nimm mir bitte jetzt einfach den Sturm aus dem Kopf und schenkt mir Ruhe. Und ich bin in diesem Moment, just in derselben Sekunde, habe ich eine Gelassenheit und Ruhe gefühlt, die ich noch nie in meinem ganzen Leben bis dahin gefühlt habe. Und da dachte ich mir, wie so einfach ist das? Und genau so ist es, genau so einfach ist es. Wenn ich nicht mehr weiß, was passiert morgen, was passiert nächste Woche, was passiert in 15 Jahren, dann kann ich sagen, okay, ich weiß es nicht, ich bin aber auch nicht der, der es wissen muss. Ich kann voll darauf vertrauen, dass da ein Gott ist und dass, auch wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten, auch wenn ich eigentlich für meine Familie da sein müsste, das nicht mehr kann, dann hat Emil einen Vater im Himmel, der immer für ihn da sein wird, auch wenn ich das selber mal nicht mehr in dem Maße tun kann. Und das gibt mir einfach eine unglaubliche Ruhe zu wissen, ey, ich muss nicht alles aus eigener Kraft schaffen. Ich kann sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, was morgen ist. Und deswegen gebe ich dir das jetzt. Und die Sachen, die ich sowieso nicht beeinflussen kann, wie so eine Diagnose, ja, warum soll ich mir da jetzt heute den Kopf drüber zerbrechen, was morgen ist?
Was würdest du anderen Menschen raten, die allgemein oder vielleicht sogar dieselbe schwerwiegende Diagnose erhalten haben?
Ich glaube, dass es schwierig ist, jemanden Tipps zu geben, den man nicht kennt, also allgemein gesprochen, weil ich glaube, dass jede Persönlichkeit für sich genommen so speziell ist mit dem, was der Mensch bis dahin erlebt hat, mit denen, ja, wie er auch sich selber wahrnimmt, wie er seine Zukunft wahrnimmt, was für Träume derjenige gehabt hat. Was ich aber jedem nur raten kann, ist, sich mit Leuten zu umgeben, die einem Sicherheit geben. Damit meine ich nicht mal Leute, die irgendwie einem gut zusprechen oder Leute, die ja, dir das sagen, was du hören willst, oder einfach nur Leute, bei denen du das Gefühl hast, hier kann ich sein, hier bin ich, und die geben mir Sicherheit.
Mhm.
Wenn du das hast, ja, ist die nächste Aufgabe eben, für sich selber klarzumachen, was möchte ich denn mit meinem Leben? Und wenn man so dieses ja, vor Augen geführt bekommt, dass dieses, du hast nicht ewig dafür Zeit, das zu machen, was du möchtest, sondern wenn du gewisse Dinge tun möchtest, dann solltest du damit lieber heute anfangen. Und auch das hat mir wieder geholfen, zu überlegen, will ich der sein, der irgendwie sich aufregt, weil der auf der Autobahn rüberzieht, ohne zu blinken, was dann wieder, und wenn es nur 2 Minuten sind, mir irgendwie schlechte Laune macht oder mich runterzieht. Und da habe ich für mich einfach gesagt, nee, möchte ich eben nicht. Ich möchte versuchen, so wenig Stress wie möglich zu haben und das Leben so viel wie es geht zu genießen, ohne die Verantwortung dabei irgendwie außer Acht zu lassen. Und ich glaube, das ist so der Tipp, den man geben kann, eben sich nicht auf das Leid zu konzentrieren, sich nicht auf das zu konzentrieren, wovor man Angst hat, sondern zum einen zu schauen, okay, welche Schritte sind wirklich notwendig. Einfach die Augen zu machen, bringt auch nichts. Man hat eine Verantwortung, die auch damit einhergeht. Und gleichzeitig aber eben auch nicht die Perspektive zu verlieren und auch nicht zu denken, okay, jetzt ist alles vorbei. Nee, nicht jetzt ist es vorbei, irgendwann ist es vorbei. Aber dieses Irgendwann ist nicht heute.
Wenn eine schwere Diagnose kommt, kann es sein, dass die Menschen drumherum verunsichert sind, Berührungsängste haben, wie sie sich jetzt verhalten sollen, was man sagen soll, was man besser nicht sagen soll und so. Was würdest du uns sagen?
Ich würde sagen, man hat, finde ich, oft das Gefühl, dass Leute immer versuchen, einen zu verstehen, wie man sich fühlt. Und das muss aber gar nicht sein. Du kannst nicht verstehen, wie ich mich fühle. Genauso wenig kann ich verstehen, wie jemand anders sich mit einer anderen Diagnose fühlt. Mhm. Ob das Krebs ist, also es gibt viele schlimme Sachen. Ich weiß es nicht, wie derjenige sich fühlt. Was ich aber sagen kann ist, ey, ich glaube, das ist ziemlich scheiße und ich glaube, dir geht's damit dreckig. Und wenn du was machen willst, wenn du reden willst, dann bin ich da. Mhm. Und ich glaube, das ist das Größte, was man in dem Momenten ja wirklich sein kann, einfach da sein für die Person. Ob sie es in Anspruch nehmen oder nicht, bei den Leuten überlassen.
Was würdest du sagen, ist das Schönste, das Wärmste, das Allerliebste, was deine Mutter dir mitgegeben hat?
Bedingungslose Liebe. Das klingt so abgedroschen, aber hab kurz überlegt, nee, genau das ist es. Dieses völlig egal, wer du bist, was du gemacht hast, du bist wertvoll und ich liebe dich so, wie du bist.
Was würdest du sagen, möchtest du am schönsten, wärmsten und am allerliebsten deinen Sohn mitgeben?
Bedingungslose Liebe.
Danke, David, für deinen Mut, für deine Offenheit hier zu sprechen, dass Menschen dir zuhören dürfen. Danke an Miri, an deinen wunderbaren Sohn und danke, dass ich dich kennen darf.
Sehr gerne. Hab mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
Und dir möchten wir sagen, du bist nicht allein. Es gibt Hoffnung. Wirklich. Du bist nicht allein. Es gibt Hoffnung. Möchtest du noch was sagen?
Amen.
Ihr lieben Menschen, da wo ihr seid, schön, dass es euch gibt. Habt einen wunderbaren Tag oder eine wunderbare Nacht. Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Nathalie. Sie ist Pastorin hier im Ruhrgebiet und erzählt uns aus ihrem Herzen und aus ihrem Leben. Egal, ob du an etwas glaubst oder eben auch an nichts glaubst, wir stellen verschiedenen Pastoren oder Pastorinnen dieselben Fragen, weil jede Vielfalt aus Einzigarten besteht.